D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich bin Perline Thüroff und hier wartet eine Sendung voller Schweinkram auf euch. Sie sind dumm, sie sind dreckig und sie stinken, heißt es immer. Wenn sie mal geschlachtet sind, dann landen sie als Koteletts abgepackt in der Kühltheke. Und obwohl hierzulande laut Fleischatlas jedes Jahr knapp 60 Millionen Schweine geschlachtet werden, gilt Schweinefleisch vor allem als ungesund und einigermaßen geschmacklos. Aber Schweine sind gleichzeitig saumäßig unterschätzt. Wir räumen heute mal auf mit den Vorurteilen. Wir erzählen euch, warum Schweinefleisch eine Delikatesse sein kann. Und wir lassen uns von den Schweinen auch mal ganz abseits des Tellers überraschen. Auch die Vegetarier müssen jetzt nicht gleich wieder abschalten. Ich bin nämlich selbst eine und ich wünsche einen schönen Mittwochabend.
D-Radio Wissen.
Heute mit der Schweineausgabe. Schweinezucht ist ja so ein Wort, das zumindest in meinen Ohren erstmal ziemlich gruselig klingt. Ich denke da immer an riesige Zuchtbetriebe, an dunkle, enge Ställe, winzige Gitterboxen, in denen sich die Schweine nicht mal umdrehen können. Es geht allerdings auch anders, ganz anders, zum Beispiel bei Anton Dapont in Egelham in Niederbayern. Anton Dapont züchtet eine Schweinerasse, die zwar vom Aussterben bedroht ist, aber gleichzeitig sehr genügsam sein soll und angeblich auch sehr gutes Fleisch liefert. Hallo, Herr Dapont.
Grüße, Frau Thüroff.
Was sind das für Superschweine, die Sie da züchten?
Also wir haben die Tiroppoli-Schweine. Das ist eine alte Rasse, ein sogenanntes Fettschwein noch. Kommt aus der Gegend von Kroatien an der Soave. Und das ist eigentlich ganz selten, weil im Jugoslawienkrieg vor 10, 12 Jahren, oder wenn der war, die ziemlich alle Schweine in der Gegend geschossen wurden von Soldaten und nur noch ein kleiner Restbestand übrig blieb.
Ich habe sie mir mal angeschaut. Auf ihrer Homepage haben sie Fotos von diesen Schweinen. Die sehen ganz bezaubernd aus. Sie haben so Schlappohren, die ihnen über die Augen hängen. Sie sind relativ haarig und schwarz-weiß gemustert. Warum ist es denn so wichtig, dass man solche seltenen und alten Schweinerassen erhält?
Wichtig ist vor allem vom Genpotenzial her. Die alten Schweinerassen haben viele Eigenschaften, die die heutigen nicht mehr haben. Sie sind stressunempfindlich, sie sind resistent gegen fast alle Schweinekrankheiten. Sie sind kälteunempfindlich, allein schon durch die dickere Speckschicht, die sie haben. Und das alles zusammen ist natürlich sehr viel Gutes an dem Material da, wo man eigentlich nicht verlieren darf. Mhm. Zudem liefern sie eine ausgezeichnete Fleischqualität, eben durch das Fett, weil das Fleisch marmoriert ist und Fett ist ein Geschmacksträger. Und das kommt da richtig zum Vorschein.
Und ich habe gehört, dass Tiroppolier-Schweine auch tauchen können und dass das was ganz Besonderes ist.
Richtig, das ist die einzige Schweineart, die taucht. Und zwar damals in der Soave drunten, wo sie also beheimatet waren, haben die Tiroppoli-Schweine in den Flussauen nach Muscheln getaucht.
Tauchen die Schweine auch bei Ihnen auf dem Hof? Haben Sie einen Swimmingpool? Oder?
Nein.
Nein. Müssen die trocken klarkommen?
Die haben zwar ihre Suhlgruben, wo sie auch eintauchen, aber nicht, die haben keinen Swimmingpool oder auch keinen Weiher, das haben wir nicht. Aber sie haben natürlich die ganze Fläche so gestaltet, dass sie graben, wühlen können, sich frei bewegen können und natürlich auch eine Suhlgrube haben, in der sie speziell im Sommer natürlich sehr gern liegen haben.
Was bekommen Ihre Schweine auf dem Biohof denn zu fressen?
Im Sommer werden die Schweine fast ausschließlich mit Gras gefüttert. Ist ein Weideschwein. Im Herbst kommen natürlich Fallobst dazu von den Bäumen und im Winter füttern wir gedämpfte Kartoffeln und ein gewisser Anteil an Grasilage.
Sie haben schon erzählt, dass das Fleisch Ihrer Schweine relativ fettig ist. Wie unterscheidet sich das denn noch von dem, was wir so im Supermarkt in der Kühltheke finden?
Es ist eine ganz andere Qualität vom Fleisch. Es ist kurzfasrig, es ist vom Geschmack her ganz anders und es wird natürlich auch eine kleinere Pfanne, wenn Sie Schnitzel haben, schmilzt es nicht zusammen, weil es Wasser in sich hat, wie das normale, wo eigentlich in relativ kurzer Zeit hochgemästet wird. Und durch das langsame Wachsen, das Schwein braucht also zwischen 12 und 15 Monaten, bis es schlachtreif ist, durch das langsame Wachsen bildet sich da natürlich eine ganz andere Fleischqualität.
Mhm.
Und es ist nicht nur das Fett, sondern das Fleisch selber ist auch marmoriert und durchzogen. Das heißt, das Fleisch von Haus aus viel saftiger, es ist nicht trocken und ja, es schmeckt einfach einmalig.
Diese Fleischqualität und der Geschmack, von dem Sie sprechen, wovon wird der mehr beeinflusst? Ist es die Rasse oder ist es die Haltung?
Es ist beides. Es ist einerseits sicher die Rasse auf der einen Seite, aber es ist natürlich auch die Haltung und die Fütterung. Je nachdem, wie Sie die Schweine halten und auch füttern, haben Sie auch die Qualität vom Fleisch.
Mhm. Ich frage mich manchmal bei Biobauern, die ja irgendwie wahrscheinlich auch eine Verbindung eingehen mit ihren Schweinen. Fällt es ihnen schwer, die zu schlachten?
Nein, wir unterscheiden also ganz klar zwischen Zuchtschweinen, die bei uns alle einen Namen haben, die auch auf ihren Namen hören,
mhm,
und den normalen Schlachtschweinen, die wir haben, die natürlich einfach von der gewissen Nummer haben und so weiter. Die werden zwar genau gleich behandelt, das ist ein Unterschied, aber man fängt keine tiefere Bindung mit dem Schwein an, das also später geschlachtet wird.
Sagt Anton Dapont. Er züchtet seltene Schweine auf einem Biobauernhof in Niederbayern. Und wer möchte, der kann bei ihm sogar ein Schwein leasen. Und was das bedeutet, darüber sprechen wir gleich hier in der Redaktionskonferenz. Ich muss ja sagen, ich habe mich fast ein bisschen verliebt in die Turopolier-Schweine, die auf Anton Daponts Biobauernhof rumlaufen. Persönlich habe ich sie noch nicht getroffen. Ich habe nur Fotos gesehen. Ich habe auch die Seite gerade auf und da sehen sie einfach wahnsinnig putzig aus. Aber auch die Schweine auf Anton Daponts Hof werden geschlachtet, zum Teil zumindest. Und wann genau sie geschlachtet werden, das bestimmt nicht immer er, sondern auch die Menschen, die seine Schweine geleast haben. Das habe ich auch zum ersten Mal gehört, dass man Schweine leasen kann. Wer keinen Platz oder keine Lust hat, sich selbst ein Schwein zu halten, der kann sich ein Ferkel aussuchen, er kann es kaufen und dann so lange beim Bauern lassen, bis es eben geschlachtet werden soll. Herr Dapont, wie viele Ferkel kann man bei Ihnen denn jedes Jahr leasen?
Das ist unterschiedlich, je nach Anzahl der Ferkel, die natürlich fallen.
Mhm.
Und im Schnitt haben wir pro Jahr zwischen 11 und 15 Ferkel verliest.
Und wie groß ist die Nachfrage? Bekommen Sie die alle los?
Ja, die Nachfrage nach dem Leasing, oder Ferkel-Leasing ist sehr groß. Also wir sind ausgebucht bis nächstes Jahr Frühjahr.
Mhm.
Die nächsten zwei Würfe sind auch bereits schon reserviert. Also wir haben mehr Nachfrage, als wir eigentlich selber erfüllen können. Ja.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Ihre Ferkel zu verleasen?
Gut, es ist generell so, wenn man einen Biohof hat, der nicht riesengroß ist und muss man sich was einfallen lassen. Man muss also irgendwo Ideen haben, um ja, damit das Ganze auch ein bisschen läuft.
Mhm.
Und Ferkel-Leasing, es gibt auch Rinder-Leasing oder Kuh-Leasing in der Schweiz drüben. Das ist so ein Aufhänger, wo die Leute mal darauf aufmerksam werden und sagen, oh, das ist interessant, sowas könnte ich vielleicht auch mal machen.
Mhm.
Und am Anfang geht sowas natürlich ein bisschen schleppend dahin, aber es verbreitet sich auch durch das Gespräch der Leute untereinander. Und so ist das Ganze eigentlich ins Laufen gekommen.
Und der Vorteil für Sie ist, Sie können Ihre Schweine eigentlich relativ früh schon auf den Markt bringen, noch lange bevor sie geschlachtet werden.
Richtig. Der Vorteil für einen Landwirt ist generell, dass er von Haus aus, natürlich von vornherein, die Schweine schon vermarktet hat,
mhm,
dort kein Risiko hat, also wenn man 10 Schweine schlachten muss, zuerst mal schauen muss, wo bringe ich das Fleisch unter. Der zweite Vorteil ist natürlich auch monatliche Einnahmen, das ist ganz klar. In der Landwirtschaft ist es so, dass wenn man einen kleinen Betrieb hat, die Einnahmen eher im Herbst sind, wenn die Erntezeit ist, beziehungsweise im Herbst wird geschlachtet oder im Frühjahr. Und unter der Jahreszeit hat man eigentlich keine regelmäßigen Einnahmen, außer man hat einen Milchviehbetrieb.
Wie viel kostet es denn, so ein Schwein zu leasen?
Das Schwein zu leasen, das Ferkel mit 8 Wochen kostet 120 Euro.
Mhm.
Und das monatliche Futtergeld beträgt 35 Euro.
Und wie lange dauert es dann, bis das Schwein geschlachtet werden kann?
Also im Schnitt zwischen 12 und 15 Monate. Das ist das ideale Alter,
mhm,
zum Schlachten. Da ist auch die Fleischausbeute eigentlich recht ideal.
Und Schlachter und Metzger muss ich dann wahrscheinlich auch noch bezahlen, oder?
Schlachter und Metzger müssen sie auch bezahlen, wobei die Schlachtkosten eigentlich gering sind. Die liegen bei 40, 50 Euro.
Mhm.
Und kommt natürlich ganz davon, was sie daraus machen wollen. Also wollen, wenn sie das Fleisch dazu teilt haben wollen, fallen keine weiteren Kosten an. Wollen sie natürlich eine Wurst daraus machen oder einen Speck daraus machen, fallen weitere Verarbeitungskosten an, weil es natürlich eine Produktveredelung ist.
Mhm. Worauf kommt man dann am Ende? Also wenn ich das Schwein, sagen wir mal, ein Jahr bei Ihnen lasse?
Im Prinzip, wenn man es normal schlachtet, in dem Alter zwischen 12 und 15 Monaten, kommen sie in Summe auf ca. 550, maximal 600 Euro. Mhm. Und dafür haben sie ca. zwischen 80 und 100 Kilo Fleisch am Haken, was wiederum bedeutet, dass sie ca. 60 Kilo Fleisch ohne Knochen haben. Also wenn sie es hochrechnen, kommt ihnen das Kilo Schweinefleisch auf ungefähr 10 Euro.
Wie läuft das denn ab, wenn man bei Ihnen ein Schwein liest? Wird dann ein Vertrag geschlossen?
Selbstverständlich. Es gibt natürlich einen ganz klaren Leasingvertrag, einmal einen Kauf praktisch mit Rechnung natürlich und einen Leasingvertrag, in dem ganz klar beschrieben ist, wie die Konditionen ausschauen, was vom Kunden zu beachten ist, aber was auch vom Biohof Hausberg zu beachten ist. Unter anderem ist natürlich ein Punkt auch drinnen, wenn dem Ferkel was passiert, dann tritt der Kunde automatisch in Ersatzferkel. Also es ist nicht so, dass der Kunde irgendwo ein Risiko trägt.
Okay. Und wie sieht Ihre Kundschaft so aus? Sind das eher Städter oder sind es eher Menschen aus der Umgebung vom Land, die keinen Platz haben für Schweine?
Nein, das sind eher Städter, wobei wir Kunden haben über ganz Deutschland verstreut. Also wir haben eine sehr, sehr große Vielfalt an Kunden, von Familien mit Kindern, bis Einzelpersonen oder Gruppen, die sich zusammenschließen und sagen, okay, wir sind zu vier, zu fünft und leasen uns gemeinsam ein Schwein. Also das ist eigentlich alles mischt darunter. Und Kunden, die also weiter entfernt sind, auch von Köln zum Beispiel, hatten wir schon Kunden, die lassen sich das anschließend schicken oder holen sie selber ab.
Und lassen die sich in der Zwischenzeit dann auch mal Fotos schicken?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Kunden, die wollen ein Foto. Normalerweise kriegen sie gleich einmal am Anfang ein Foto, wenn das Sattel ausgesucht ist. Manche wollen immer wieder mal ein Foto, andere überhaupt nicht da. Genauso ist es mit dem Besuch. Also wir haben Kundschaften gehabt, die haben das Schwein 3-4 Mal besucht in der Zeit, wo es aufgewachsen ist. Und andere wollen also nur die Sicherheit haben, dass es dem Schwein gut geht und am Schluss ein gutes Fleisch haben.
Sagt der Biobauer Anton Dapont hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und ich spreche gleich mit einem, der sich bei ihm tatsächlich ein Schwein geleast hat. Und warum er das tut und was er mit dem Schwein dann vorhat, das wird er uns gleich erzählen. Vielen Dank, Herr Dapont.
Dankeschön.
Wer gerne Schweinefleisch isst, aber keine Lust hat auf Massentierhaltung und Antibiotika, der kann sich auch ein glückliches Schweinchen leasen. Der Biobauer Anton Dapont hat uns gerade erzählt, wie das bei ihm abläuft. Mit 8 Monaten kann man sich ein Ferkel aussuchen, ihm dann beim Aufwachsen zusehen, wenn man möchte zumindest, und es dann nach 7 Monaten bis einem Jahr schlachten lassen und das Fleisch mit nach Hause nehmen. Christian Königshöfer aus München ist einer von Anton Daponts Leasingkunden. Wie viele Schwein leasen Sie denn aktuell?
Eins habe ich jetzt geleast, das wird im November schlachtreif. Für das zweite Schwein stehe ich auf der Liste. Und für das dritte habe ich mich auch wieder angemeldet, weil ich jedes Jahr zum Herbst ein schlachtreifes Schwein haben möchte.
Ich muss gestehen, ich habe diese Woche zum ersten Mal davon erfahren, dass man Schweine überhaupt leasen kann. Wie haben Sie denn davon gehört zum ersten Mal?
Ich bin im Internet auf der Suche gewesen nach einem Bauer, der das Fleisch auch selber verkauft. Da hatte ich vor 4-5 Jahren mal in der Nähe von München jemanden, aber der hat dann wieder aufgehört. Und im Internet bin ich dann auf eine Webseite gestoßen, wo das angeboten worden ist. Und das hat mir gleich zugesagt und habe ich mich dann auch gleich angemeldet.
Was sind die Gründe, warum Sie lieber ein Schwein leasen, als in den Supermarkt zu gehen und sich Ihr Schweinefleisch dort zu kaufen?
Einer der Hauptgründe bei mir persönlich ist die Qualität des Fleisches, weil ich gerne auch mehr ein speckiges Fleisch haben möchte. Das gibt es im Supermarkt heutzutage gar nicht mehr zum Kaufen. Vieles, also was ich dann auch kaufe, das räuchere ich. Da ist eine schöne Speckschicht immer gut. Aber es hat sich vor allem auch in letzter Zeit immer mehr der Eindruck dann durchgerungen, dass eben die konventionelle Tierhaltung eigentlich unmöglich ist, insbesondere auch bei den Schweinen, dass man da ein ziemlich schlechtes Gewissen haben müsste, wie man sieht, wie mit den Tieren umgegangen wird. Und natürlich auch also die Wachstumshormone, die gefüttert werden und das Antibiotika. da bin ich eigentlich strikt dagegen, wenn es nicht sein muss. Diese Tiere bei dem Schweineleasing auf dem Biobauernhof, da ist es nicht nötig, weil es vor allem auch eine alte Rasse ist, die im Freien gehalten wird das ganze Jahr und somit gar kein Antibiotika braucht, weil es nicht krank wird. Ich warte gerne ein paar Monate länger, bis es schlachtreif ist.
Gehört zu Ihrem Leasing auch dazu, dass Sie öfter mal hinfahren nach Niederbayern und sich Ihr Schwein dort anschauen?
Ja, also ich kann es mir jederzeit anschauen, also wenn ich will. Ich habe es bislang zweimal angeschaut. Die Örtlichkeiten sind eigentlich auch so, dass es im Stall gar nicht halten kann, weil es ein uralter Bauernhof ist. Die Schweine müssen auch draußen auf der Weide ihr fröhliches Dasein fristen.
Und hat Ihr Schwein auch einen Namen?
Nein, so sentimental bin ich nicht.
Aber Sie haben ja zwei kleine Kinder, habe ich gehört. Nehmen Sie die dann auch mit?
Ja, die waren auch schon dabei und haben sich's angeguckt. Wobei die mit 63 Jahren wohl noch etwas zu klein sind, um das Ganze zu realisieren. Ich habe zwar gesagt, das ist dann unser Schwein, was wir dann schlachten werden. Naja, aber das ging an denen etwas vorbei.
Ist vielleicht auch besser so, sonst würden sie es vielleicht nicht essen danach.
Ja.
Erkennen Sie Ihr Schwein denn auf Anhieb, wenn Sie dort sind?
Nein, habe ich nicht erkannt. Da war es auch zu schmutzig, denn es hat sich gerade gesuhlt und war voller Dreck.
Okay, da sehen Sie alle gleich aus. Bedenken Sie denn, dass Sie an dem Tag der Tötung vielleicht tatsächlich ein Verhältnis zu Ihrem Schwein aufgebaut haben?
Naja, also ich persönlich eigentlich nicht. Ich bin es auch von Kindheit her gewohnt. Meine Eltern haben auch ganze Schweine gekauft und haben es in der Verwandtschaft auf einem Bauernhof aufwachsen lassen. Da war ich auch dabei, wie es geschlachtet worden ist. Also da habe ich keine Probleme, dass ich weiß, dass es geschlachtet wird.
Werden Sie auch bei der Schlachtung Ihres Leasing-Schweins dabei sein?
Wenn es möglich ist, also gerne. Da habe ich jetzt noch nicht nachgefragt beim Metzger. Vor allem also kann man sich ja das Schwein so zerlegen lassen nach eigenen Wünschen. Will man mehr Koteletts haben oder will man mehr Gulasch haben und so weiter.
Haben Sie da schon einen Plan, wie Sie es machen?
Ja, da habe ich mir schon detaillierte Überlegungen gemacht. Habe mir auch im Internet mich schlau gemacht, welche Teile vom Schwein es gibt und zu welchen Fleischarten es normalerweise verarbeitet wird. Da hoffe ich doch, dass der Metzger meinen Wünschen sehr nachkommen kann.
Sie müssen jetzt nicht alles aufzählen, was man aus diesem Schwein rausholen kann, aber was ist denn das für eine Masse? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie viel kommt da raus, wenn man ein Schwein schlachtet?
Der Metzger hat gesagt, es hat so circa 55 bis 60 Kilogramm Fleisch. Und nachdem diese alte Rasse mehr Speck hat als die gezüchteten heutigen Hausrassen, hat mir der Metzger mitgeteilt, dass normalerweise so um die 25 Kilogramm Wurst verarbeitet wird aus Schwein, weil viele Leute ein mageres Fleisch haben wollen. Und da muss man halt auch schöne magere Fleischstücke für die Wurstverarbeitung verwenden. Aber das ist bei mir nicht im Fokus, bin ich auch nicht gewohnt von meinen Eltern. Die haben eigentlich nur weißen und roten Presssack und Leberwürste gemacht. Das heißt, der Presssack vom Kopf und vor den Füßen. Und das komplette magere Fleisch wurde ganz normal zerlegt und eingefroren, wie man es auch in der Fleischertheke sehen kann.
Und dann reicht Ihnen das Fleisch dieses Schweins so lange, bis das nächste geschlachtet wird?
Davon gehe ich aus, ja.
Wie lagern Sie das alles auch in der Tiefkühltruhe?
Ja, also Schweinefleisch kann man ohne weiteres ein Jahr lang in der Tiefkühltruhe lagern. Und also ich habe vor, jedes Jahr ein weiteres Leasing-Schwein zu haben.
Sagt Christian Königseder aus München, der sein Schnitzel nicht im Supermarkt kauft, sondern lieber Schweine liest. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Heute mal ziemlich versaut. Wir reden nämlich über Schweine. Tja, die einen mögen sie am liebsten in der Pfanne. Andere möchten ihre Schweine lieber streicheln oder sogar mit ihnen Gassi gehen. George Clooney zum Beispiel, der hat sich mal ein Hausschwein gehalten. Ein Hausschwein namens Max. Irgendwann mal hat George Clooney Max sogar die längste Beziehung seines Lebens genannt. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her und jetzt ist Max längst im Schweinehimmel. Nachfolgeschwein gab es dann keins für George Clooney. Würde er sich heute aber noch mal eins zulegen, dann wäre das höchstwahrscheinlich ein Mini-Pig. Das sind diese knuffligen kleinen Minischweine, die auch immer wieder für viele Klicks bei YouTube sorgen. Und ob die wirklich als Hausschweine taugen, das kann uns Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion sagen. Sag mal als erstes, wo kommen diese Mini-Pigs eigentlich her?
Ja, das sind Züchtungen und sogar eine deutsche Erfindung. Die Minischweine, die wurden erstmals in den 60er Jahren in Göttingen gezüchtet, und zwar als Versuchstiere.
Warum das?
Ja, ganz einfach, weil so ein Minischwein auch nur Mini-Portionen frisst und auch weniger Platz einnimmt als so ein ordentliches Hausschwein. Das wiegt so 300 Kilo. Ja, und so ein Minischwein, das bringt dann mal so ein Zehntel ungefähr oder manchmal ein bisschen mehr noch auf die Rippen. Ja, dazu hat man dann in Göttingen damals an verschiedene Rassen gekreuzt. Aber Mitte der 90er Jahre haben die Forscher dann die Zucht aufgegeben. Und die Tiere sind dann von den Pflegern mit nach Hause genommen worden. Und so haben sich dann die Minischweine im Privatbereich dann ausgebreitet.
Sind diese Mini-Pigs denn wirklich so süß, wie das aussieht bei YouTube?
Also ich habe mir vorhin auch noch mal ein paar Videos angeguckt. Ja, die sind ja so unglaublich süß. Die können süß sein, aber auch nicht immer und nicht auf Dauer. Mhm. Denn viele dieser Bilder im Internet, die werden gemacht von Minischweinen, die noch sehr, sehr klein sind. Dass die Tiere manchmal kaum größer als eine Katze oder manchmal sogar noch kleiner. Und dann wird geschrieben, dass die ja nur 30 Kilo werden. Ja, das mag sein, wenn man sich ein junges Minischwein kauft. Aber Minischweine, die wachsen, bis sie 5 Jahre alt sind. Und so ausgewachsene Tiere, die können dann bis zu 120 Kilo schwer sein.
Das ist schon fast ein halbes normales Hausschwein. Das hört sich dann auch plötzlich gar nicht mehr so wahnsinnig kuschelig an.
Nein, und Minischweine, die können dann auch richtige kleine Biester sein, weil sie ja im Grunde genommen eigentlich so sind wie andere Schweine auch, nur eben ein bisschen kleiner. Also auch Minischweine, die brauchen Platz, die brauchen Auslauf. Also in der Wohnung sollte man die nicht halten. Ein Garten mit Auslauf, das ist schon mal Pflicht. Ja, und der wird dann ganz gerne umgegraben, wenn die Tiere sich suhlen. Ja, das tun auch Mini-Pigs. Ja, und dann sind die Tiere auch noch sehr soziale Wesen.
Was sich ja erstmal eigentlich super anhört.
Ja, hört sich erstmal toll an, aber bei den Minischweinen geht es mehr darum, sich in eine soziale Ordnung einzufügen und den eigenen Rang erstmal zu behaupten. Also Herrchen und Frauchen, die werden dann als Familie akzeptiert. Aber bei so krabbelnden Kindern, da sollen Minischweine schon ziemlich aggressiv werden, weil die Kinder, die Babys dann noch als Konkurrenz empfunden werden. Und ganz übel gelaunt reagieren die Minischweine auf Fremde und auf Besucher. Also in deren Augen sind dann diese Menschen dann nichts anderes als Eindringlinge und die müssen bekämpft werden.
Wachschweine sozusagen.
Ja.
Aber nicht besonders pflegeleichte Tiere, die Minischweine.
Nee, definitiv nicht. Also die brauchen schon viel Betreuung. Artgerechte Haltung sowieso, viel Platz und auch nicht zu vergessen, die Besitzer, die müssen konsequent sein mit den Minischweinen. Also ansonsten tanzt da der Bär. Die Schweine, die merken sich nämlich saugut, wie man sich denen gegenüber verhält. Also ich habe gelesen, wenn man zum Beispiel einem Minischwein einmal erlaubt hat, aufs Sofa zu gehen oder ins Bett zu kommen, man kriegt die nie wieder von dort runter.
So ein Minischwein im Bett mit 120 Kilo. Ich glaube, ich überlege mir das nochmal. Nail Al-Saidi hier mit ein paar Warnhinweisen für alle, die sich schon mal überlegt haben, ein Schweinchen als Haustier zu halten. Sie sind saumäßig unterschätzt, saumäßig intelligent und saumäßig lecker. Zumindest für viele, die Fleisch essen. In dieser Redaktionskonferenz geht es allein um Schweine. Wie Schweineleasing funktioniert, das haben wir euch schon erklärt. Und in dieser Stunde widmen wir uns vor allem mal dem kulinarischen Aspekt. Und wir klären mal, wo im Alltag auch die Vegetarier unter uns immer wieder mit Schweinen zu tun haben, oft ohne es zu wissen. Ich bin Karline Thüroff, esse keine Schweine. Bin aber im Jahr des Schweins geboren, 1983. Ein Leben ohne Schwein, das können sich hierzulande viele gar nicht vorstellen. Bei den meisten ist es das Schweinefleisch, das fest dazugehört. Aber auch in vielen unserer Alltagsgegenständen steckt tierisches oder auch schweinisches Material. In welchen genau, das erzählen wir euch später noch. Man könnte eigentlich auch mal sagen, hey, danke liebe Schweine und auch sorry, dass wir euch so oft verunglimpft haben. Als dumme Säue nämlich und dreckige Schweine, denn das stimmt so gar nicht, oder Nail?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir tun den Schweinen da wirklich Unrecht, wenn wir behaupten, dass Drecksäue sind. Klar, Schweine, die suhlen sich im Schlamm, aber die haben einen guten Grund dafür. Ja? Aus 2 Gründen machen sie das nämlich. Einmal, um sich vor Ungeziefer zu schützen. Also der Schlammmantel, der hält so Tiere wie Mücken und Insekten ab. Und da gibt es noch einen zweiten Grund für das Schlammbad. Schweine haben nämlich keine Schweißdrüsen. Und wenn es im Sommer mal so richtig heiß wird, dann ist das Schlammbad die einzige Möglichkeit, die Körpertemperatur zu senken. Also Schweine sind eigentlich sehr körperbewusste Tiere und achten sehr streng auf ihre Hygiene. Also wenn ein Schwein mal aufs Klo muss, dann geht es auch möglichst weit weg von der Schlafstelle und vom Futterplatz. Also ein sehr reinliches Tier eigentlich.
In anderen Kulturen, da gelten Schweine aber trotzdem als dreckig oder unrein. Juden und Muslime essen deswegen kein Schweinefleisch. Warum eigentlich?
Ja, in beiden Religionen sagt man, Schwein ist unrein, und abgeleitet wird das aus Textstellen im Koran oder auch aus Textstellen in der Tora. Im dritten Buch Moses steht zum Beispiel, alles, was die Klauen spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Und weiter heißt es dann, und ein Schwein spaltet wohl die Klauen, aber es wiederkäut nicht, darum soll's euch unrein sein. Ist vielleicht jetzt so beim ersten Mal hören noch nicht so ganz einleuchtend, aber zumindest gibt es da auf jeden Fall eine textliche Grundlage. Das erklärt aber noch nicht, wie es dann tatsächlich zum Schweinefleisch-Tabu gekommen ist. Anthropologen, die sagen nämlich, dass diese Auslegung Schwein ist unrein historisch gesehen noch relativ jung ist. Und eine viel ältere Erklärung für dieses Tabu, das könnte in den ökologischen und ökonomischen Verhältnissen der damaligen Gesellschaft liegen. So sagt das zumindest Manuel Trummer. Und er ist Anthropologe an der Uni Regensburg.
So war zum Beispiel die Kultur der Israeliten im ersten Jahrtausend vor Christus lange Zeit noch eine nomadische Kultur. Und in der nomadischen Kultur, da haben Schweine ganz einfach einen schweren Stand. Sie sind nicht geeignet für dieses nomadische Leben, weswegen sie eben nicht gerade angesagt waren.
Verstehe. Also zu Schweinen sagt man ja auch, dass sie Haustiere oder zumindest sehr häuslich sind. Mit denen lässt sich also schlecht durch die Wüste wandern.
Ja, diese Theorie hat der amerikanische Anthropologe Marvin Harris noch ein bisschen ausgebaut, mehr so aus der Schweineperspektive. Im Nahen Osten sind damals, 2000 Jahre vor Christus, die Wälder verschwunden. Das heißt auch, der Schatten war dann plötzlich weg für die Schweine und die Wasserstellen zum Abkühlen der Körpertemperatur. Ja, und damit wurde es dann immer schwieriger, Schweine zu halten. Stattdessen haben sich die Schweine dann anscheinend auch noch im eigenen Kot gesuhlt, sagt die Theorie von Marvin Harris. Ja, und daher ist es dann sehr einleuchtend, dass dann schon die Vorstellung oder die Haltung dann herkommt, dass Schweine unreine Tiere seien. Aber es gibt noch einen zweiten Ansatz, einen kulturellen Ansatz, mit dem das Schweinefleisch-Tabu erklärt wird.
Welchen?
Ja, bei diesem kulturellen Ansatz geht es darum, dass sich eine Gesellschaft mit einem Tabu, also mit dem Tabu jetzt nicht Schweinefleisch zu essen, von einer anderen abgrenzen will. Und Manuel Trummer von der Uni Regensburg hat da beim nächsten Beispiel nochmal eins aus der Mittelmeerregion.
Die alten Ägypter haben zum Beispiel das Schwein als beliebtes Opfertier verwendet, und dagegen wollten sich die Israeliten womöglich abgrenzen und haben deswegen das Schwein in ihrer Religion tabuisiert.
Okay, damals mag die Abgrenzung ja auch wichtig gewesen sein. Israeliten und Ägypter waren Feinde, aber warum gibt es dieses Schweinefleisch-Tabu heute immer noch bei Juden und Muslimen?
Gute Frage, denn mit den historischen Fakten zur ökologischen und ökonomischen Situation damals kann man das so nicht erklären, sondern eigentlich nur damit, dass aus diesem Tabu damals mittlerweile eine Tradition gewachsen ist.
Ja, das ist letztlich die Kraft der kulturellen Überlieferung, die Kraft der Tradition. Gruppen stabilisieren sich eben über ihre Kultur und vor allem über ihre Tradition. Und diese Nahrungsmitteltabus, die werden gerade in Religionsgemeinschaften sehr, sehr strikt weitergegeben, um eben diesen Religionsgemeinschaften auch in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ihre Identität zu sichern.
Ja, so ist das halt mit der Tradition, wichtiger als zoologische Erkenntnisse, und da können Schweine sich noch so lange in Unschuld suhlen.
Nail Al-Saidi darüber, warum Schweine nicht so dreckig und unrein sind, wie viele immer sagen. Schweine sind saumäßig unterschätzt. Man darf sie allerdings auch gar nicht alle über einen Kamm scheren. Wir haben vorhin hier schon das seltene Turopolier-Schwein kennengelernt, und das ist auch nur eine von sehr vielen verschiedenen Schweinerassen. Die Schweine, die hier in Deutschland auf den Tellern landen, das sind trotzdem oft die gleichen. Das sind sogenannte Hybridschweine. Hybrid deswegen, weil sie aus mehreren Rassen zusammengekreuzt werden. Damit haben sie dann die Eigenschaften, die sich viele Züchter wünschen. Sie wachsen schnell, sie haben viel Fleisch und wenig Fett. Und weil sie in engen Ställen gehalten werden, lässt sich ihr Fleisch auch relativ billig verkaufen. Also wir kennen das ja alle aus dem Supermarkt, das 0815-Schwein auf Styropor in Klarsichtfolie. So ein Schnitzel ist jetzt nicht gerade eine Geschmacksexplosion. Als ich noch Fleisch gegessen habe, da mochte ich Schwein eigentlich vor allem deswegen, weil es eben nach nichts schmeckt. Wer sich allerdings ein bisschen mit Schweinen auskennt, der kann damit auch große kulinarische Momente haben. Unser Reporter Christoph Sterz, der hat sich mal auf die Suche gemacht nach Schweinereien für Feinschmecker.
Wir führen zwei verschiedene Sorten Schweinefleisch. Einmal das spanische Iberico
Was sich ganz klar unterscheidet zu normalem Schweinefleisch, was einfach in den Wäldern des Festlands von Spanien lebt und was sich dann ausschließlich von da ausgestreuten Eicheln ernährt. Zum Zweiten haben wir ein französisches Duroc-Fleisch. Das ist eine Rasse, die aus Frankreich kommt, die aber in Thüringen gezüchtet wird. Und die eigentlich so einen typischen Schweinefleischgeschmack haben, wie wir es eigentlich von früher erkennen.
Sagt der Metzger Thomas Kremer, während vor ihm große, teure Koteletts in der Theke liegen. Während Schweinekoteletts beim Discounter schon für um die 5 Euro pro Kilo zu haben sind, liegt der Kilopreis vom Iberico-Kotelett bei über 30 Euro. Das ist okay, findet Thomas Kremer, weil das Fleisch besonders gut schmeckt und weil es ihm vor allem um bewusstes Fleischessen geht.
Ich persönlich muss auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Ich esse auch gerne Gemüse, ich esse auch gerne Nudeln. Nur wenn ich ein Stück Fleisch habe, dann möchte ich auch was Vernünftiges haben.
Okay, ich will jetzt auch was Vernünftiges.
Wir können hier die Portion nehmen. Sie sehen, das Iberico ist hier schon geteilt. Mit 2 Personen wollen Sie 2 so kleine Koteletts haben. Ich muss Ihnen sagen, beide Sachen sind für mich Preis-Leistungs-Verhältnis, beides ordentliche Stück Fleisch. Und einmal das Iberico, ne?
Klar, das muss ein Metzger natürlich sagen, der sein Fleisch für solche Preise verkauft. Aber vielleicht ist ja was dran. Und damit ich überhaupt irgendeinen Vergleich habe, kaufe ich noch so ein Standard-Kotelett im Supermarkt. Immerhin nicht aus der Plastikpackung, sondern von der Fleischertheke. Und dann geht's ab zu meinem Kollegen Paulus. Der kennt sich mit Fleischanbraten nämlich besser aus als ich.
Oh, das sieht schon mal. Das eine ist ja eine Supermarkttüte. Ich mach das andere mal auf. Guck mal, was für eine schöne Fettschicht da noch dran ist. Ich packe jetzt auch mal das Supermarkt, das von dem ein ganz normales Schwein, oder was hat die zu dir gesagt?
Ein ganz normales Schwein
halt. Ganz normales Schwein halt. Das packe ich mal aus. Und wenn man die jetzt so vergleicht, sieht man total. Hier beim Iberico sieht man es ganz besonders. Das ganz normale hat viel weniger weiße kleine Muster drin. Ne? So, es ist weniger Fett. Und hier, die anderen beiden sind ein bisschen fetter, das sieht man sofort. Und das ist natürlich total gut, weil das Fleisch dann saftiger bleibt. Und deswegen finde ich auch toll, dass hier so dicke Schwarten dran sind.
Ja, da ist echt so ein Riesenstreifen, so daumendick. Ne?
Und ich habe dicke Daumen. Und ja, das muss man ja nicht mitessen, aber das gibt natürlich total Geschmack dann gleich.
Ab geht's in die Pfanne. Wir braten die Stücke in ihrem eigenen Fett an.
So, nochmal der Geruch. Boah, das riecht
einfach jetzt super intensiv nach leckerem Fleisch.
Ja, nach Schwein.
Nach Schwein.
Total. Findest du, es riecht gut?
Ja, doch, das finde ich auf jeden Fall. Also gerade der Geruch, als die Schwarte so ein bisschen warm wurde, der war sogar fast unangenehm, so konzentriert. Aber das jetzt kommen die Röstaromen dazu.
Und die sorgen dafür, dass alle Schweinestücke ganz gut riechen. Am besten schneidet übrigens Iberico, also das teuerste, ab. Aber auch Duroc und das Supermarktschwein riechen ganz gut. Ein paar Minuten später sind die 3 Koteletts fertig gebraten. Und jetzt kommt der wichtigste Teil des Tests. Jetzt geht's um den Geschmack.
Soll ich dir das einfach mal in den Mund geben?
Es hat einen fleischigen Geschmack, nicht aufdringlich. Also es ist ein kräftiges Fleisch. Mhm. Ich habe jetzt nicht irgendwie so verknorpeltes Fettfleisch oder so.
Ja, also gerade das Fett ist, fand ich jetzt gerade sehr lecker.
Wenn genau.
Also ich finde es total lecker.
Ich fand es auch gut. Jetzt kommt Duroc.
So. Guck mal, und das ist so ein bisschen saftiger noch. Also das ist einfach, weil es ein bisschen größer war.
Das ist fast fruchtig.
Ja. Trotzdem ist das Iberico ein bisschen stärker, ne?
Das ist stärker, aber ich finde auch, wenn man zubeißt, ist es irgendwie ein bisschen fester. Das andere, also das Iberico, nicht das Duroc. Und jetzt kommt das dritte, das ist das Supermarktfleisch. Vielleicht ist es ja auch lecker. Ich finde es okay, es ist aber relativ geschmacklos. So. Also es hat nicht so einen starken Eigengeschmack.
Vom Fleisch her fand ich jetzt so das Iberico irgendwie spannender.
Am spannendsten würde ich sagen, ist auf jeden Fall das Iberico. Am leichtesten zu essen, so ein richtig leckeres, leicht verdauliches Stück Fleisch, wenn man so sagen kann, fand ich, war für mich das Duroc. Und das andere, das handelsübliche Supermarktschwein, fand ich jetzt aber auch okay.
Fand ich auch okay, würde ich jetzt auch so essen.
Christoph Sterz und Paulus Müller kochen Schwein und essen Schwein und sind zufrieden, wie es scheint. Es lohnt sich auch, ein bisschen mehr Geld für Schweinefleisch auszugeben, haben wir hier gelernt. Man muss aber natürlich auch wissen, wie man dieses Fleisch kocht oder brät. Und da gibt es gleich noch ein bisschen Inspiration für die Fleischesser unter euch. Ihr hört D-Radio Wissen, es geht allein um das Schwein in dieser Sendung und den Fleischessern unter euch, den dürfte so langsam das Wasser im Mund zusammengelaufen sein. Unsere D-Radio Wissen Hobbyköche haben hier gerade Spezialschwein verkostet, einmal Duroc, einmal Iberico. Das ist zwar teurer, schmeckt aber auch besser als Supermarktfleisch. Und wie man so ein Stück vom Schwein dann am besten zubereitet, unter anderem darüber möchte ich jetzt mit Vincent Klink sprechen. Er ist Küchenmeister, Kochbuchautor und Fernsehkoch. Und wie ihr hört, steht er auch gerade in der Küche. Hallo, Herr Klink.
Hallo, guten Abend, Frau Thüroff.
Haben
Sie
denn
hier gerade mitten im Hurrikan.
Und haben Sie in Ihrem Hurrikan denn auch Schweinefleisch in Ihren Töpfen und Pfannen?
Im Moment liegt ein Rücken vom Spanferkel auf dem Grill.
Also gibt es...
Im Moment, ich gehe mal nebenan, das ist ein bisschen ruhiger. Moment.
Genau.
So, jetzt...
Das Spanferkel, das gerade bei Ihnen auf dem Grill liegt, wo bekommen Sie das denn her? Oder wo kriegen Sie generell Ihr Schweinefleisch her?
Also ich habe 4 Quellen. Dieses Spanferkel ist jetzt von der schwäbischen Erzeugergemeinschaft, da in Schwäbisch Hall sitzen die. Und dann meine Schwester hat einen Biolandhof, die hat Duroc-Schwein. Dann habe ich noch einen Bauern, der auch gleichzeitig Metzger ist. Ganz tolle Sache, in der Nähe von Nürtingen ist der. Der hat das ungarische Wollschwein. Und dann habe ich noch von Hermannsdorf, das ist so südlich, östlich von München, ist ein ganz bekannter, fast ein Biodorf, könnte man sagen. Da geht es den Schweinen besser wie uns. Also so möchte ich auch mal leben wie diese Schweine. Leider haben sie ein kurzes Leben, aber sonst ist alles klasse.
Also kommt bei Ihnen nicht alles in den Topf. Warum ist das so wichtig?
Es geht ja eigentlich nicht nur darum, dass man was Gutes isst, sondern man muss auch was Gutes denken können dabei. Und wir Köche hier reden ja viele immer von Arbeitszeiten und so weiter. Das spielt für uns gar keine Rolle, weil wir haben einen solchen Spaß mit diesen Dingen, dass weil wir einfach das mit den Besten, behauptet zwar jeder Koch ja als Bestes, das hängt ja vom speziellen Wissen dann ab. Aber wenn Sie zum Beispiel, wir kriegen ja das Schweinehälfte, aus der Keule machen wir Schinken und bei dem ungarischen Wollschwein, das hat ja unglaublich viel Fett, da machen wir dann so Lardo wie in der Toskana, alles selber im Haus. Und das macht halt Freude und das inspiriert und da kommt man dann auch, neudeutsch gesagt, in so einen Flow, also in einen leichten Arbeitsrausch, der einfach freudig unterlegt ist.
Welche Teile vom Schwein kann man denn in der Küche verwenden? Also es ist ja fast alles, oder?
Ziemlich alles. Also wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich aus den Zähnen noch Schmuck machen. Aber zum Beispiel die Füße, da kochen wir Gelatine, also Gelee draus. Das machen wir extra. Wir verwenden also für Fleischgerichte, also so Sülzen, keine Gelatineblätter. Das machen wir uns alles selber. Bei den Desserts ist es natürlich anders, aber dann haben wir also Schinken und dann gibt es natürlich auch viel Unebenes, auch so Schulterabschnitt und das ist ja wirklich gutes Fleisch. Es gibt am Schwein, wenn es gut aufgewachsen ist, gibt es nichts Schlechtes, absolut nicht.
Experimentieren Sie denn auch mit verschiedenen Schweinerassen oder ist das zweitrangig für Sie als Koch?
Also ganz zweitrangig ist es nicht. Also zum Beispiel das ungarische Wollschwein, das wiegt so 130 Kilo und hat im Kotelett einen Fleischanteil wie ein Spanferkel. Also das ist schon ein bisschen bitter und deswegen muss man ja sagen, diese Einkreuzungen gewisse, die haben schon ihre Berechtigung. Auch das schwäbisch-hellische Schwein, ich kriege immer wieder ein Urschwein aus der Grundzucht, die sie haben. Das wird auch einmal eingekreuzt mit einem Pied-Entrain-Schwein, das relativ mager ist. Und dann bekommt man ein angenehm fettes Schwein. Aber wenn es nur aus Fett besteht, ist es auch Mist.
Was bestellen denn die Leute am liebsten, die zu Ihnen zum Essen kommen?
Also wir haben so zwei ganz große Renner. Das eine ist das Schweinskotelett.
Oh, der Klassiker.
Ja, und da haben wir auch einen relativ langen Knochen. Das ist so fast wie ein Tomahawk. Und dass die Leute auch merken, das ist nicht irgendwie aus der Metzgerei nebenan. Das muss man ja schon auch immer visuell ein bisschen darstellen. Und dann sind wir große Spezialisten im Wurstmachen. Wir machen jeden Tag Wurst. Und ich glaube, es gibt kein Sterne-Restaurant, das sich leisten kann. Linsen und Spätzle mit einem Würstchen auf die Karte zu nehmen. Wir machen das und hoffen, dass es den Michelin-Führern auch gefällt, den Testern da. Aber die Wurst ist etwas ganz Besonderes. Die können Sie bei der in der Metzgerei nicht kaufen. Das hängt schon mit der Menge zusammen. Wir machen halt jeden Tag 10, 15 so Würste und das ist ein Unterschied, wie wenn Sie 1000 machen. Das ist, sind die Probleme ganz anders wieder.
Haben Sie denn auch Tipps für die Hobbyköche zu Hause? Die werden ihre Würste erst nicht selber machen. Aber gibt es irgendwelche Gewürze zum Beispiel, die besonders gut funktionieren mit Schwein?
Also ich selber tauche das Kotelett in grobe Brotbrösel. Mhm. Aber ohne Ei. Einfach wird gepfeffert, gesalzen, dann wird es da eingetaucht. Und diese Brotbrösel sind mit getrocknetem Thymian, richtig intensiv riechendem getrocknetem Thymian vermischt. Und das wird dann gebraten. Ein anderer guter Tipp wäre, weil ich gerade diesen Spanferkelrücken, also es ist nur die Hälfte, der Rücken hat ja zwei Hälften, da liegt er in der Pfanne mindestens 10 Minuten bei sanftem Feuer die Hautseite nach unten. Und dadurch schwitzt sich das Wasser raus. Und wenn man dann weitergab, gibt es diese krachige Kruste da. Und weil oft ist ja diese Schwarte beim Spanferkel so kaugummiartig, weil sie noch zu viel Flüssigkeit enthält. Also man muss es nicht gleich in den Ofen, sondern erstmal langsam auf dem Herd ein bisschen die Haut austrocknen lassen.
Rett, der Koch Vincent Klink hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Vielen Dank und guten Abend noch in der Küche.
Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Wiederhören. Danke.
Das Schwein ist saumäßig unterschätzt. Darum geht's heute in dieser Redaktionskonferenz. Wie Schweinefleisch zur Delikatesse werden kann, das haben wir jetzt geklärt. Wir wissen, dass Schweine eigentlich alles andere als unreine Tiere sind. Und jetzt kommt das nächste Vorurteil, über das wir sprechen müssen, nämlich die dumme Sau. Die armen Schweine müssen immer wieder herhalten für Beschimpfungen aller Art. Dabei sind sie eigentlich wahnsinnig schlaue Tiere. Schweine sind sogar die viertschlauesten Tiere überhaupt nach Menschenaffen, Delfinen und Elefanten. Woran wir merken können, dass Schweine so schlau sind, das kann uns Dr. Mario Ludwig erklären, unser D-Radio-Wissen-Tierexperte. Erstmal kann der uns aber auch noch erzählen, wo in unserem Alltag wir noch Schweinen begegnen, ganz ohne das zu merken. In welchen Produkten steckt denn überall Schwein?
Also in unglaublich vielen. Also zum Beispiel Gelatine vom Schwein, das findest du fast überall in Kaugummis, in Gummibärchen, in Kuchen, Eis, Streichholzköpfen, Wirkstoffkapseln, Infusionslösungen, Röntgenbilder und sogar in diversen Fruchtsäften, einfach damit die Schwebstoffe entfernt werden. Gesichtscreme, die werden dagegen aus dem Kollagen von Schweinen genommen. Und Zahnpasta, das wird wiederum, kann Glycerin aus Schweineknochen enthalten. Und sogar in der Porzellanherstellung, da wird auch mit Schweineprodukten gearbeitet, weil das Calcium, die Calciumbestandteile von der Knochenasche von Schweinen, die sorgen dafür, dass das Porzellan so richtig schön glänzt.
Wow, komische Vorstellung, sich Schwein ins Gesicht zu schmieren. Hast du noch mehr solche Überraschungen für uns?
Ja, ich habe sogar noch ein paar ganz außergewöhnliche Überraschungen. Also zum Beispiel in unseren Frühstücksbrötchen, da steckt auch Schwein drin. Weil einfach um den Teig schön elastisch und knetfähig zu machen, da setzt man ihm eine Aminosäure namens Cystein zu. Und dieses Cystein, das wird wiederum aus Schweineborsten gewonnen. Und auch als Raucher kommst du also ständig mit einem Schweineprodukt in Kontakt, weil im Zigarettenfilter, da steckt Hämoglobin, und zwar Hämoglobin aus Schweineblut, weil dieses Hämoglobin, das soll einfach mithelfen, die Schadstoffe aus dem Rauch rauszufiltern. Und jetzt kommt noch der absolute Knaller. Gelatine vom Schwein ist auch in Gewehr- und Pistolenpatronen drin. Und zwar einfach, damit der Treibsatz von diesen Patronen, damit er einfach sicher in die Patronenhülse reinkommt und schön gleitet. Und dann spielen Schweine natürlich auch in der Medizin eine wichtige Rolle.
Wo werden sie da eingesetzt?
Also zum Beispiel Heparin, das ist ja ein Blutgerinnungshemmer, den spritzt man gerne bei oder nach Operationen, einfach um Thrombosen zu verhindern. Und dieses Heparin, das wird aus der Darmschleimhaut von Schweinen gewonnen. Und dann seit über 20 Jahren, da werden Herzpatienten, die also Herzklappenprobleme haben, also zum Beispiel Verkalkung von der Aortenklappe, denen werden Herzklappen von Schweinen transplantiert. Mhm. Das macht jetzt also die Schweine zum einen zu menschlichen Ersatzteillagern, aber zum anderen natürlich auch zu echten Lebensrettern.
Warum nimmt man bei solchen Transplantationen eigentlich ausgerechnet Herzklappen von Schweinen?
Ja, das hat eigentlich mehrere Gründe. Also zum einen, Schweine, das wissen wir, sind leicht zu züchten. Das heißt, man muss nicht auf menschliche Spender warten. Es sind dann immer ausreichend und natürlich auch preiswerte Herzklappen vorhanden. Und diese Herzklappen von den Schweinen, die sind sowohl im Aufbau als auch von der Größe her denen von Menschen sehr ähnlich. Kann man also gut nehmen. Und früher hat man ja mechanische Klappen genommen, die hat man also früher transplantiert. Aber da ist die Gefahr einer Thrombosebildung viel größer als bei diesen sogenannten biologischen Klappen.
Okay, dann lass uns jetzt mal zur Intelligenz der Schweine kommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Mythos von der dummen Sau ist eigentlich vollkommen falsch. Woran erkennt man, dass Schweine eigentlich total clevere Gesellen sind?
An ganz vielen Dingen. Also Schweine gehören zu den ganz wenigen Tieren, die bestehen den sogenannten Spiegeltest. Das heißt, sie können sich selbst im Spiegel erkennen. Man kann Schweinen beibringen, auf ihren Namen zu hören. Und das finde ich jetzt ganz witzig. Da eignen sich besonders Namen mit drei Silben. Also wie Hildegard oder wie Brunhilde.
Oder Karline.
Oder Und Schweine, die können sogar Computerspiele lernen, natürlich einfache Computerspiele. Die können also mit einem Joystick im Maul einen Kreis auf dem Bildschirm so bewegen, bis der sich mit einem blauen Fleck überdeckt. Also ganz tolle Sache.
Das ist ja sensationell. Jetzt muss ich mir die Schweine vorstellen, wie sie die ganze Nacht im Stall durchzocken. Absolut. Machen sie wahrscheinlich dann doch nicht. Was können sie noch, die Schweine?
Also es gibt eine sehr schöne Untersuchung von der University of Illinois, und zwar zum sogenannten Wohlfühlverhalten von Schweinen. Und zwar haben da diese amerikanischen Wissenschaftler herausgefunden, dass die Schweine durch Versuch und Irrtum rauskriegen können, wie man in einem kalten Stall die Heizung einschaltet. Und vor allem, wenn ihnen dann zu warm ist, wenn die Heizung ganz lang gebrannt hat, wie man die dann auch wieder ausschaltet. Das heißt, die Schweine verstehen genau den Zusammenhang zwischen dem Schalter und der Temperatur.
Ich war jetzt schon länger nicht mehr im Zirkus. Ich habe aber gehört, dass auch da immer öfter Schweine auftreten. Wieso das? Lernen die ihre Tricks schneller als ihre Kollegen?
Also zumindest behaupten das die Dompteure, also zum Beispiel die Trainerin, die beim Film Schweinchen Babe, die dafür das Training von den Schweinen verantwortlich war, die sagt, einem Schwein bringe ich in 20 Minuten was bei, dafür brauche ich bei einem Hund eine ganze Woche.
Wow.
Oder im Schweizer Nationalzirkus Knie, da hat man vor ein paar Jahren eine schöne Schweinedressurnummer eingeübt, da hat man 8 Monate gebraucht. Die Trainer haben gesagt, wenn ich das mit Pferden gemacht hätte, dann hätte es mehrere Jahre gedauert.
Wie kommunizieren Schweine denn untereinander? Also Delfine und Schimpansen zum Beispiel, sagt man ja immer, die haben ihre eigene Sprache. Haben die Schweine auch?
Also viele Wissenschaftler sagen ja, ganz klar, Schweine haben eine eigene Sprache. Die kommunizieren auch ständig miteinander und können offensichtlich mehr als nur grunzen und quieken. Und man hat also bei Schweinen bisher insgesamt mehr als 20 unterschiedliche Laute identifiziert. Die Hälfte davon, die ist also eher so negativ besetzt. Also da drücken die Schweine wahrscheinlich vorm Schlachten dann eben Gefühle aus wie Angst oder wie Stress. Aber es gibt auch Laute, mit denen können die Schweine sagen, hey, ich habe Hunger, ich freue mich. Oder sogar, also wenn es jetzt um ein Männchen oder ein Weibchen geht, hey, ich bin scharf auf dich.
Sagt unser D-Radio-Wissen-Tierexperte Dr. Mario Ludwig. Jetzt wissen wir also, das Schwein ist wirklich ein Allround-Tier. Es steckt sogar in Zigarettenfiltern und ist gleichzeitig eines der schlauesten Tiere, das das Tierreich so zu bieten hat. Das ist irgendwie eine verrückte Kombination.
Wissen Sie, es gibt 2 Erklärungen.
Eigentlich gibt es mindestens 4.
Peng! Ein Labor für alle Fälle.
Ein Wodka Martini ist ein Gemisch aus großen und kleinen Teilchen.
Dann lasst ihn euch nochmal ordentlich auf der Zunge zergehen.
Unbekannte Begegnungen im Blind Date.
Ja, hallo zurück.
Oder wenn der Gast mehr weiß als der Moderator.
Also ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß weder, ob es ein Mann ist oder eine Frau oder ein Kind.
Und rauchende Hirne bei unserer wöchentlichen Rätselreise.
So, wir betreten jetzt Block B, die Isolierstation des Hauses.
Alles drin. In D-Radio Wissen, dein Sonntag.
Ahnungsloser Mensch im Studio.
Keiner sollte alleine frühstücken.
Schmeckt sehr gut, sehr lecker. Ja.
Diesen Sonntag, ab 10 Uhr.
Und ich frage ganz vorsichtig in die Leitung, hallo, ist da jemand?
D-Radio Wissen, 3-mal nominiert für den Deutschen Radiopreis 2014 und nominiert für den Lead Award in der Kategorie Webmagazin.
Das war die Redaktionskonferenz für heute. Jetzt wissen wir alle Bescheid übers Schwein. Hier bei D-Radio Wissen geht's gleich weiter mit Moritz Metz und einer Stunde Netzbasteln. Ich bin Karline Thürauf. Bei mir im Studio war auch Nail Al-Saidi. Danke, Nail. Und bevor wir ganz raus sind, gibt's hier nochmal das Schönste im Schnelldurchlauf.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Sie sind dumm, sie sind dreckig und sie stinken, heißt es immer. Wenn sie mal geschlachtet sind, dann landen sie als Koteletts abgepackt in der Kühltheke. Und obwohl hierzulande laut Fleischatlas jedes Jahr knapp 60 Millionen Schweine geschlachtet werden, gilt Schweinefleisch vor allem als ungesund und einigermaßen geschmacklos.
Gelatine vom Schwein, das findest du fast überall in Kaugummis, in Gummibärchen, in Kuchen, Eis, Streichholzköpfen, Wirkstoffkapseln, Infusionslösungen, Röntgenbilder und sogar in diversen Fruchtsäften, einfach damit die Schwebstoffe entfernt werden.
Ich muss ja sagen, ich habe mich fast ein bisschen verliebt in die Turopolier-Schweine, die auf Anton Dapons Bio-Bauernhof rumlaufen. Persönlich habe ich sie noch nicht getroffen. Ich habe nur Fotos gesehen. Ich habe auch die Seite gerade auf und da sehen sie einfach wahnsinnig putzig aus. Wie groß ist die Nachfrage? Bekommen Sie die alle los?
Ja, die Nachfrage nach dem Leasing-Viertel ist sehr groß. Also wir sind ausgebucht bis nächstes Jahr Frühjahr.
Worauf kommt man dann am Ende? Also wenn ich das Schwein, sagen wir mal, ein Jahr bei Ihnen lasse?
Also wenn Sie es hochrechnen, kommt Ihnen das Kilo Schweinefleisch auf ungefähr 10 Euro.
Minischweine, die können dann auch richtige kleine Biester sein. Bei den Minischweinen geht es mehr darum, sich in eine soziale Ordnung einzufügen und den eigenen Rang erstmal zu behaupten. Also Herrchen und Frauchen, die werden dann als Familie akzeptiert. Aber bei so krabbelnden Kindern, da sollen Minischweine schon ziemlich aggressiv werden, weil die Kinder, die Babys dann doch als Konkurrenz empfunden werden. Und ganz übel gelaunt reagieren die Minischweine auf Sucher.
Und auch als Raucher kommst du also ständig mit einem Schweineprodukt in Kontakt, weil im Zigarettenfilter, da steckt Hämoglobin, und zwar Hämoglobin aus Schweineblut, weil dieses Hämoglobin, das soll einfach mithelfen, die Schadstoffe aus dem Rauch rauszufiltern. Und Schweine, die können sogar Computerspiele lernen, natürlich einfache Computerspiele. Die können also mit einem Joystick im Maul einen Kreis auf dem Bildschirm so bewegen, bis der sich mit einem blauen Fleck überdeckt.
D-Radio Wissen.